Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Manchmal befassen ja nicht nur wir uns hier in eine Stunde History mit Geschichte. Manchmal macht das auch die Popmusik. Das ist ein schöner Song von Alt J und er heißt Tarot. Denn die Jungs von Alt J haben diesen Song Gerda Tarot gewidmet. Gerda Tarot, das war eine Fotografin und die hatte ihren Durchbruch so Ende der 30er Jahre im 20. Jahrhundert, als sie ihren ersten großen Auftrag an Land fischte, und zwar als Kriegsreporterin nach Spanien zu gehen, den spanischen Bürgerkrieg zu dokumentieren. Von dort allerdings sollte Gerda Tarot nie zurückkehren. Sie wurde bei einem Angriff der deutschen Luftwaffeneinheit Legion Condor von einem Panzer überrollt, auf dem sie eigentlich aus dem Bombenhagel fliehen wollte. 1937 war das, vor genau 80 Jahren. Wir haben eine Menge Fragen heute an dieses Jahr 1937 und an den Spanischen Bürgerkrieg. Auf geht's!
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Grüß dich, Matthias.
Grüß dich auch.
1937 und es fliegen deutsche Flugzeuge über Spanien und bombardieren das Land. Wieso, bitteschön?
Also wenn man das gesamte Jahr 1937 nimmt, dann kann man schon sagen, Deutschland war auf Krieg gepolt. Ich habe da mal so eine kleine, aber eben sehr bezeichnende Verordnung herausgesucht. Am 1. Januar des Jahres trat sie in Kraft und sie verbot die Verwendung von Edelstahl in der normalen Industrie, um den Bedarf für die Rüstungsindustrie eben decken zu können. Das heißt, ab Anfang 1937 war die deutsche Wirtschaft auf Krieg umgestellt. Die zivile Produktion wurde sozusagen der militärischen unterstellt.
Und aller Edelstahl musste in die Kriegsindustrie. Gehen,
genau. Und dazu diente auch im Jahr 1937 der Besuch des italienischen Faschistenführers Benito Mussolini in Deutschland. 4 Tage war er dort, wurde mit allen Ehren empfangen und überall durchs Land geführt. Und die beiden Diktatoren, Hitler und Mussolini, die stimmten ihre Marschroute für den Weg in die militärische Auseinandersetzung um den europäischen Kontinent ab. Also man kann sagen, 1937, das war schon ein sehr entscheidendes Jahr auf dem Weg in den Zweiten Weltkrieg.
Mhm, gut, jetzt wissen wir aber immer noch nicht, warum jetzt deutsche Flugzeuge über Spanien flogen und dort in den Bürgerkrieg sich eingemischt haben. Wollte man da einfach mal die Muskeln spielen lassen, sehen, wie stark man ist, oder was war der Grund?
Naja, sie wollten schon herausfinden, wie stark zum Beispiel die Luftwaffe eben auch ist. Und der Bürgerkrieg in Spanien, der hatte ja schon im Juli 1936 begonnen, als rechtsextreme Putschisten unter der Führung von General Francisco Franco gegen die Regierung der Zweiten Spanischen Republik diesen Bürgerkrieg begannen. Wie so oft waren extreme soziale Ungerechtigkeiten eine der Ursachen für diesen Bürgerkrieg. Die andere war die bis heute noch ungelöste Frage nach Autonomie, etwa im Baskenland oder auch in Katalonien. 1932 hatte es einen ersten Putschversuch gegeben, der war allerdings sehr dilettantisch ausgeführt und durch einen Generalstreik abgewehrt worden. Und von da an kann man sagen, wankte die Spanische Republik und die politische Linke, die wurde als unspanisch, eigentlich als unmenschlich diffamiert und viele Regierungskrisen erschütterten das Land und mehrere Koalitionsregierungen zerbrachen eben an dieser Situation.
Mhm, im Jahr 1936 dann aber schien sich das Blatt zu wenden, oder?
Ja, es hatte den Anschein, als könnte ein Volksfrontbündnis nach den Wahlen von 1936 aus verschiedenen linken Parteien eine dann doch stabile Regierung bilden, aber der Sieg dieser Volksfront, der war sehr, sehr teuer erkauft, denn die Rechten erkannten diese Regierung nicht an und setzten im Gegenteil alles daran, das Land lahmzulegen. Es kam zu Straßenschlachten, bei denen die faschistische Falange-Bewegung die entscheidende Rolle spielte. Am 13. Juli 1936 war dann der Mord an José Calvo Sotelo, einem Funktionär der monarchistisch-autoritären Partei, der wurde dann zum Anlass genommen für den Beginn eben des Bürgerkriegs in Spanien.
Und da Faschisten gern zusammenhalten, kam Nazi-Deutschland der Falange-Bewegung zur Hilfe, und zwar mit seiner Legion Condor. Diese Legion Condor hat vielleicht das erste Kriegsverbrechen der deutschen Luftwaffe begangen, wie der ein oder andere Historiker es sagt, nämlich den Angriff auf Guernica.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Das Bild hatte sich so in seinen Schädel gebrannt, dass Pablo Picasso nicht anders konnte, als sich vor eine Leinwand zu stellen und damit anzufangen zu malen. Das Ergebnis ist sein vielleicht berühmtestes Monumentalgemälde mit einem einfachen Titel, nämlich Guernica. Eine Stunde History hier, der Spanische Bürgerkrieg, unser Thema heute, und die Vorlage für Picassos Gemälde, der Luftangriff auf Guernica durch die deutsche Legion Condor, das erzählt uns jetzt Felix Schledde.
Am 26. April 1937 herrscht im baskischen Ort Gernika reger Betrieb. Es ist Markttag und nicht nur die 6000 Einwohner des Ortes sind auf den Straßen unterwegs, sondern auch Menschen aus den umliegenden Dörfern sind hierher gekommen. Dazu kommen Soldaten aus den Freiwilligen Bataillonen der Republik und auch Flüchtlinge. Insgesamt befinden sich an diesem Tag ca. 10.000 Menschen in Gernika. Auch der baskische Geistliche Alberto de Onaindia ist an diesem Tag in den Ort gekommen.
Es war ein wunderbar klarer Tag. Der Himmel war weich und klar. In den Straßen war viel Betrieb, denn es war Markttag. Plötzlich hörten wir die Sirene und wir bekamen Angst. Die Leute liefen in alle Richtungen davon und ließen alles stehen und liegen, um Schutz zu suchen. Manche rannten auch in die Berge. Bald erschien ein feindliches Flugzeug über Gernika.
Gegen 15.20 Uhr taucht ein einzelnes deutsches Flugzeug am Horizont auf. Langsam dreht es seine Runden über Gernika und scheint etwas zu suchen. Dann, plötzlich, wirft es einige Bomben auf den belebten Bahnhofsvorplatz und zieht wieder ab. 40 Minuten später kehrt der deutsche Späher zurück. Dieses Mal im Geschwader mit 6 weiteren Bombern. Es sind Kampfflugzeuge der Legion Condor. Sie sind die erste Welle eines punktgenau durchexerzierten Luftangriffs auf Gernika, der ca. 4 Stunden dauern wird. Die Explosionen sind im gesamten Umland zu sehen und zu hören.
Wir dachten, es ist ein Gewitter, kleine Rauchwolken. Zuerst war das so weiße und rote, braune Wolken zogen auf, aber dann wurden sie also ganz mächtig und groß.
Fritz Teppich ist damals 18 Jahre alt. Er kämpft auf der Seite der internationalen Brigaden gegen die Faschisten und befindet sich am Tag der Bombardierung auf einem Berg im Süden von Gernika.
Und wir wurden dort auch schon angeklingelt, Alarm, Achtung, Angriff auf Gernika. Die Flugzeuge kommen über das Meer vom Osten. Und ich habe das also von Anfang bis Ende gesehen, dass das ein großes, anhaltendes Bombardement war.
Die erste Bomberwelle treibt die panischen Menschen systematisch in die Häuser und Keller der Stadt. Aus der Luft gesehen brennt die Innenstadt in Form eines großen, qualmenden U. Der Ort ist für alle kommenden Bomberstaffeln markiert. Und die kommen jetzt Welle auf Welle und werfen eine vernichtende Mischung aus Spreng- und Brandbomben auf Gernika ab. Nicht nur Gebäude werden gezielt zerstört, sondern auch die Wasserleitungen. Niemand kann die Brände löschen. Und Gernika verwandelt sich in einen tödlichen Feuerofen. Viele Menschen versuchen jetzt zu Fuß aus dem Inferno in die umliegenden Felder zu fliehen, ins Freie. Und damit direkt ins Fadenkreuz der herannahenden Jäger. Kaum haben es die ersten Menschen auf die Felder geschafft, erscheinen neue Kampfflugzeuge am Himmel. Kleine, leichte Jagdmaschinen. Alberto de Onaindia erinnert sich genau an sie.
Die Flugzeuge kamen ganz tief angeflogen. Sie flogen höchstens 200 Meter hoch. Sobald sie über uns weggeflogen waren, verließen wir unsere Verstecke und rannten in den Wald. Aber die Flieger sahen uns und setzten zu unserer Verfolgung an. Wir hörten, wie die Kugeln durch die Blätter brachen und dazu den dunklen Ton von splitterndem Holz. Unterdessen stürzten Frauen und Kinder und alte Männer getroffen nieder, wie Fliegen. Überall sahen wir große Pfützen von Blut.
Von 16 bis 20 Uhr ist Gernika nur mit kurzen Unterbrechungen einem dauerhaften Angriff von Bombern und Jägern der Legion Condor ausgesetzt. Als endlich die letzten Flugzeuge abdrehen, sind schätzungsweise 1000 Menschen tot. Und Gernika ist komplett zerstört.
Das sind die Ruinen der altspanischen Stadt Gernika. Wenige Stunden, nachdem die bolschewistischen Mordbrenner von den nationalen Truppen vertrieben worden waren.
Bereits kurz nach dem Überfall beginnt der Propagandakrieg. Gernika hatte keine militärische Bedeutung. Es war ein reines Übungsgelände. Hier konnte die deutsche Luftwaffe die Flächenbombardements testen, die sie während des Zweiten Weltkriegs in ganz Europa anwenden sollte. Die Deutsche Wochenschau hatte damals natürlich ihre ganz eigene Version der Geschichte.
Die jüdische Lügenpresse behauptete, deutsche Flugzeuge hätten die Stadt bombardiert. Jedoch musste die internationale Weltpresse diese Meldung sehr bald als Pressemanöver der Bolschewisten brandmarken, welche selbst die gesamte Stadt beim Verlassen Haus für Haus niedergebrannt hatten.
Oberstleutnant Wolfram Freiherr von Richthofen, Stabschef der Legion Condor, befiehlt seinen Männern, jeden Vorwurf der deutschen Bombardierung zu dementieren. Auch wenn er selbst hinter den Kulissen nicht gerade durch Verschwiegenheit glänzt.
Was haben wir denn groß getan? Wir haben unsere Pflicht erfüllt, wie es alle deutschen Soldaten tun, wenn der Führer ruft. Wie es alle deutschen Volksgenossen, wie sie alle es tun und tun werden.
Der Angriff von Guernica durch die Legion Condor, erzählt von Felix Schledder. Eine Stunde History hier. Sie kamen heimlich, als Touristen, angeblich getarnt durch das Nazi-Ferienprogramm Kraft durch Freude, ohne Uniform und irgendwelche anderen Insignien, die sie als Wehrmachtssoldaten hätten ausweisen können. Deutschlandfunk Nova hier, die eine Stunde History. So kamen die Piloten der Legion Condor nach Spanien. Deutsche Soldaten, die auf Seite der Faschisten im spanischen Bürgerkrieg kämpfen sollten. Besprechen wir jetzt das mit Professorin Stefanie Schüler-Springorum vom Institut für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Grüße Sie, Frau Schüler.
Guten Abend.
Über diese Heimlichkeit haben wir bisher noch nicht gesprochen hier in der Sendung. Vielleicht können Sie uns das mal erklären, warum die Deutschen sich nur getarnt nach Spanien getraut haben.
Weil Deutschland offiziell gar nicht am spanischen Bürgerkrieg als Interventionsmacht beteiligt war, sondern es gab den Versuch, diesen Krieg zu begrenzen auf europäischer Ebene und eben als Bürgerkrieg ein Bürgerkrieg sein zu lassen. Und insofern war auch die deutsche Intervention, so wie andere auch, eben zunächst undercover, wie man heute sagen würde. Mhm. Wobei man vielleicht auch ergänzen müsste, dass das natürlich nicht geheim blieb und ein offenes Geheimnis war, zumal in die erste Staffel, die nach Spanien ging und dann in Sevilla stationiert war, die bekamen dann die Uniformen der Olympiamannschaft. Die Olympischen Spiele 36 waren gerade zu Ende gegangen. Und das heißt, man lief dann in weißen Olympia-Anzügen herum, was natürlich durchaus auffiel.
Das kann man wohl sagen. Bevor wir diese Heimlichtuerei noch weiter besprechen, Frau Schüler, vielleicht noch eine Frage. Wenn es im Grunde ja verboten war, zu dieser Zeit in diesen Krieg einzugreifen und die europäischen Mächte sich geeinigt hatten, wir lassen diesen Konflikt in Spanien, wo er hingehört. Was hatte Deutschland dann aber für Interesse, da einzugreifen?
Na, man muss sich zunächst einmal klar machen, dass 1936 im Sommer, als das, was wir später Bürgerkrieg nennen würden, ausbrach, war das ein Militärputsch, wie es ihn auch in der spanischen Geschichte, aber auch in anderen europäischen Ländern schon häufig gegeben hatte. Das heißt, Generäle putschten gegen die demokratisch gewählte republikanische Regierung. Und das Problem, was Franco hatte, war die gut ausgebildeten Truppen, die auf dem afrikanischen Kontinent standen, also in Marokko, die über die Meerenge von Gibraltar auf die Iberische Halbinsel zu bekommen. Mhm. Da die sehr geringe spanische Luftwaffe regierungstreu geblieben war und zum Teil auch die Marine, also er hatte niemanden, der diese Truppen transportierte. Und da hat dann Hitler in der berühmten Nacht von Bayreuth, er war gerade in Bayreuth bei den Wagner-Festspielen, hat er dann beschlossen, okay, wir schicken ein kleines Kontingent an Transportflugzeugen hinunter mit einigen Jagdflugzeugen, die diese schützen sollten, und bewerkstelligen diesen Truppentransport. Und dann wird es schon seinen Gang gehen, dann wird dieser Putsch schnell beendet sein und so. Also das heißt, es war nicht eine Entscheidung am Anfang zu sagen, also man wusste nicht, dass es sich zu einem dreijährigen Bürgerkrieg ausweiten würde. Mhm. Insofern waren alle Gründe, die dann später dazu kamen, im Moment der Entscheidung noch nicht klar.
Aber im Moment der Entscheidung, was dachte Hitler da, wenn man da überhaupt Motive irgendwie ablesen kann? Wollte er, könnte man ja zum Beispiel Orakel nur den befreundeten Faschisten in Spanien helfen, oder was waren da die Motivationslage?
Ja, Faschisten ist auch nicht das ganz korrekte Wort. Es gab eine spanische faschistische Bewegung, die Falange, die den Putsch mit unterstützte, aber der Putsch war zunächst ein Militärputsch. Also es war quasi der militärische Elite streng katholisch mit faschistischen Einsprengungen. Es war so ein Konglomerat aus verschiedenen Interessen, was da diesen Putsch unterstützte. Hitler ging es zunächst einmal vor allen Dingen um die Eindämmung des, wie er es nannte, Bolschewismus in Europa. Also es ging um die Eindämmung des demokratischen und linksdemokratischen Einflusses in Europa. Das war sein Hauptziel. Also es war, glaube ich, weniger die Sympathien für Franco oder für die Falange, als zunächst einmal zu sagen, es ist gut, wenn Spanien, die Meerenge von Gibraltar, das hatte ja auch strategische Interessen, wenn die in nationalistischer rechter Hand ist und nicht in demokratischer, vielleicht mit Frankreich verbündeter.
So, und wenn das jetzt damals in den 30er Jahren aber nicht funktioniert hat, die Öffentlichkeit zu täuschen, diese Undercover-Aktion sozusagen aufgeflogen, warum haben da nicht zum Beispiel Frankreich, England oder auch die USA gesagt, okay, Deutschland, raus mit euren Flugzeugen aus Spanien, sonst gibt's Ärger?
Ja, es gab offiziell das Non-Intervention Committee, was tagte, also was die Nicht-Einmischung, das Nicht-Einmischungskomitee. Und dort haben die Deutschen natürlich weiter daran teilgenommen. Also das war sozusagen ein politisches Show-Tagung, wie wir sie ja heute aus anderen Konflikten durchaus auch kennen, während eben undercover Deutsche vor Ort waren. Aber das hat die deutsche Regierung ja bis zum Schluss geleugnet, also bis 1939. Das ist, wie gesagt, über Geheimdienste und später auch über die Rückkehrer nach Deutschland, also die sozusagen, die wurden, die Piloten und auch die anderen Soldaten wurden ja ausgewechselt. Das heißt, insgesamt haben ungefähr 20.000 Männer in Spanien gekämpft auf deutscher Seite, also auf faschistischer deutscher Seite. Und die kamen zum Teil wieder zurück und haben natürlich zumindest in der Armee darüber auch gesprochen und auch mit den Angehörigen. Also das meine ich mit offenem Geheimnis, sowohl innerhalb Deutschlands als auch international. Und die Interessen der Amerikaner und Engländer, der Briten, waren eben nicht ganz so eindeutig, da auch die Amerikaner und die Briten durchaus kein Interesse an einer linken Regierung in Spanien hatten. Mhm. Insofern betrachtete man das, die Auseinandersetzung dort mit gemischten Gefühlen. Und Frankreich hat nun natürlich auch allein von seiner geografischen Lage einerseits ein Interesse, die demokratische Regierung in Spanien zu unterstützen. Andererseits konnte man es sich Mitte der 30er Jahre, Stichwort Appeasement-Politik, eben auch nicht leisten, in offenen Konflikt mit Hitler-Deutschland zu gehen.
Also würden Sie sagen, war das auch Appeasement-Politik?
Natürlich, das war auch ein Teil der Appeasement-Politik. Man kann es auch dramatisch nennen, es war auch ein Verrat an demokratischen Idealen, weil die Republik, also die Regierung war demokratisch gewählt und es war eine republikanische Regierung.
Dann nur noch eins, Frau Schüler, es wird häufig behauptet, dass dieses Eingreifen der Deutschen, dass die Legion Condor kriegsentscheidend war für die Faschisten, für Franco und den Militärputsch und seine Anhänger. Und Franco sollte das Land dann ja noch viele Jahrzehnte lang als Diktator regieren. War das ein langes Erbe Nazi-Deutschlands?
Ja, ich würde das durchaus so sehen. Kriegsentscheidend ist natürlich immer etwas schwierig und Historikerinnen tun sich schwer mit diesem Was-wäre-wenn-gewesen-Ansatz. Aber wenn man das schon mal durchdenken möchte, klar, was wäre passiert, wenn Franco seine Truppen nicht hätte aufs Festland bringen können so schnell? Dann wäre der Putsch vielleicht schon im Sommer 36 vorbei gewesen und so kann man das weiterführen. Was wäre gewesen Madrid, was wäre gewesen im Baskenland und in der Schlacht am Ebro und. Also die Legion Condor hat schon eine absolut entscheidende Rolle gespielt. Natürlich kann man nicht umgedreht sagen, Hitler-Deutschland hat den Krieg für Franco gewonnen. Das wäre auch falsch, weil die Bodentruppen, die spanische, die auf Francos Seiten, haben natürlich den Krieg auf dem Boden gefochten, wie alle Kriege nicht einzig in der Luft entschieden werden, sondern eben dann am Boden. Aber das lange Erbe sozusagen Nazi-Deutschland in Spanien, denke ich, ist bislang viel zu wenig beachtet worden. Zumal die deutsche Regierung also Franco-Spanien dann ja auch noch nach 39 massiv unterstützt hat. Es gibt, der Geheimdienst wurde von der, also die spanische Polizei und Geheimdienst wurde von der Gestapo mit angeleitet und aufgebaut. Und es gab da massive Einflüsse auf verschiedenen Ebenen bis 45. Und das Interessante ist, dass es dann letztlich auch wieder die guten alten Kontakte, in dem Fall dann nach Westdeutschland waren, die das Franco-Regime dann in den 50er und 60er Jahren wieder salonfähig machten. Also dieser Einfluss geht über die Zeit nach 45 hinaus.
Professorin Stefanie Schüler-Springorum von der TU Berlin bei uns in Eine Stunde History. Vielen Dank, Frau Schüler.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben bis hierhin den Einsatz der deutschen Legion Condor besprochen, das deutsche Eingreifen im spanischen Bürgerkrieg, Eine Stunde History hier. Matthias bei mir im Studio, aber jetzt denken wir nochmal an Gerda Taro. Fotos hat sie gemacht von diesem Bürgerkrieg, diesem spanischen Bürgerkrieg, die um die ganze Welt ging. Warum war das Interesse am spanischen Bürgerkrieg weltweit so groß?
Naja, weil er vermutlich eben eine europäische Dimension hatte. Im Grunde genommen fand ja in Spanien vor dem Zweiten Weltkrieg die Auseinandersetzung zwischen zwei sehr, sehr unterschiedlichen Systemen statt, dem Faschismus auf der einen und dem Kommunismus oder dem Sozialismus auf der anderen Seite. Das war eine europäische Konfliktlinie nicht nur zwischen Berlin und Moskau, sondern auch zwischen gesellschaftlichen Gruppen in allen europäischen Staaten. Und Stalin in Moskau erkannte sofort die Brisanz dieses Bürgerkrieges in Spanien und schickte über die Komintern, die Kommunistische Internationale, der alle kommunistischen Parteien der Welt angehörten, die internationalen Brigaden zur Unterstützung der Spanischen Republik, während Hitler, wie eben gehört, die Legion Condor von der Leine ließ.
Das klingt ja eigentlich alles irgendwie so nach einem Begriff, Matthias, den wir eher so aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kennen, nämlich nach dem Stellvertreterkrieg.
Ja, das kann man wohl sagen, obwohl nicht alle Großmächte in Europa sich sich in diesen Konflikt einmischten, sondern eher eine abwartende, neutrale Haltung einnahmen und damit den beiden aggressiven Diktatoren, also Hitler und Stalin, ein Feld überließen, auf dem sie Macht und Einfluss eben in Europa testen konnten. Frankreich und Großbritannien hielten sich an die Empfehlung eines von Frankreich gegründeten Komitees für die Nicht-Einmischung in die Angelegenheiten Spaniens, das seinen 22 Mitgliedern, darunter im Übrigen auch die Sowjetunion und das Deutsche Reich, nahelegte, sich zwar gegen den Krieg zu positionieren, aber nicht an ihm teilzunehmen. Hitler und Stalin störte das wenig, zumal dieses Komitee in allen Belangen ergebnis- und damit auch erfolglos war.
Und das hatte welche Konsequenzen in den kommenden Jahren?
Naja, die Aggressoren, also Italien und das Deutsche Reich an der Seite Spaniens, konnten schon mal die britische Appeasement-Politik auf die Probe stellen. Der schloss sich Frankreich an, was bedeutete, dass diese beiden Großmächte nur beschwichtigten oder durch Zugeständnisse versuchten, den Konflikt zu entschärfen. Aber angesichts mehrerer, zu allem entschlossenen Diktatoren war das, wie wir jetzt aus der Rückschau wissen, die falsche Politik. Vielleicht kann man sagen, dass Spanien Mitte der 30er Jahre zu einem politischen Labor für die immer deutlicher werdende Systemkonkurrenz zwischen Bolschewismus und Faschismus geworden war, was dann zwei Jahre später eben in den Zweiten Weltkrieg mündete.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Ein Labor zum Kräftemessen von Faschismus und Bolschewismus, von Nazi-Deutschland und Stalins Sowjetunion. So hat Matthias gerade den Spanischen Bürgerkrieg bezeichnet, unser Thema heute in einer Stunde History. Und jetzt lasst uns diesen Gedanken nochmal aufgreifen und vertiefen, nämlich mit Carlos Collado Seidel, Historiker und Generalsekretär des PEN-Zentrums in Deutschland, also des großen Schriftstellerverbands. Hallo Herr Seidel.
Ja, schön, guten Tag.
Spanien als Labor, wo schon mal Weltkrieg gespielt wird, was halten Sie von diesem Gedanken?
Ja, in der Tat wird der Spanische Bürgerkrieg durch die Geschichtswissenschaft gerne als Vorläufer, als Prolog des Zweiten Weltkriegs verstanden. Tatsächlich standen sich ja im Bürgerkrieg diese beiden ideologischen Blöcke, sozusagen der Sozialismus und der Faschismus, gegenüber. Gleichzeitig stand aber auch die Frage freiheitlich-demokratischer Grundordnungen auf dem Spiel.
Hatte Nazi-Deutschland zu diesem Zeitpunkt eigentlich Hoffnung, in Spanien dann auch einen späteren Kriegshelfer zu haben, wenn da erstmal so ein faschistisches, autoritäres System unter Franco durchgesetzt wäre?
Ich denke zunächst einmal nicht. Also für Hitler spielte Spanien in den 1930er Jahren keine strategische Rolle. Hitler war von der Obsession geleitet, natürlich Lebensraum im Osten, also in die Sowjetunion hinein zu expandieren, gleichzeitig aber auch der Antagonismus gegenüber Frankreich. Und in diesem Zusammenhang muss man eigentlich Spanien betrachten und Deutschlands Engagement im Spanischen Bürgerkrieg verstehen. Ein in Spanien, dem Deutschen Reich, freundschaftlich und dankbar verbundener Staat wäre vom Süden her gegenüber Frankreich wiederum ein Druckmittel. Und aus diesem Grund muss man vor allen Dingen Deutschlands oder Hitlers Engagement in Spanien verstehen. Natürlich spielen noch andere Faktoren eine Rolle, wie das Interesse eben an kriegsrelevanten Rohstoffen in Spanien. Spanien ist ein rohstoffreiches Land. Natürlich spielen auch ideologische Faktoren eine Rolle, dass man eben nicht in Spanien ja eine linke Regierung, eine sozialistische Regierung sehen wollte. Aber ich denke, Frankreich bildet da den Schlüssel.
Und was hatte sich Franco gedacht, wenn man ihn zu dem Zeitpunkt vielleicht jetzt mal versucht, in seinen Kopf zu schauen? Wie sah der das Verhältnis zu den Nazis?
Ja, also Franco Spanien verstand sich letztlich als ja ebenbürtig im Endeffekt Hitler und Mussolini gegenüber. Er sah sich als Dritter im Bunde und entsprechend verstand er auch seine Rolle in dieser neuen faschistischen Ordnung Europas. Entsprechend wollte er auch analog eben zu den Vorhaben Hitlers und Mussolinis ein eigenes neues Imperium schaffen. Und das sollte auch bezeichnenderweise auf Kosten Frankreichs geschehen. Mit der Niederlage Frankreichs, mit der Niederlage Pétains, strebte er an, in den Gesprächen, Verhandlungen mit Hitler und mit Mussolini, große Teile des nordafrikanischen Kolonialgebiets der Franzosen zu übernehmen. Das war natürlich aus deutscher Perspektive völlig illusorisch. Also Hitler hätte niemals auf Kosten Pétains Franco derartige territoriale Konzessionen eingestanden.
Dann lassen Sie uns auf die andere Seite schauen, Herr Seidel, denn auf der anderen Seite, der Seite der Republikaner gegen die Faschisten, gegen die Hitlers, Frankos und Mussolinis dieser Welt, kämpften ja die berühmten internationalen Brigaden. Tausende von Kommunismus beseelte Freiwillige aus zig Ländern, die den Faschisten Einhalt gebieten wollten, so wird es häufig erzählt. Wie groß war deren Anteil am Bürgerkrieg?
Ja, also diese Einheit war ja zahlenmäßig nicht allzu stark. Also die Sollstärke lag bei 18.000. Natürlich haben deutlich mehr insgesamt gekämpft im Laufe der zwei Jahre des aktiven Wirkens der internationalen Brigaden. Aber man darf die psychologische Bedeutung dieser Einheiten nicht unterschätzen. Sie kamen ja erstmals in Einsatz im November 1936, kurz vor dem Versuch der Erstürmung Madrids durch die Nationalisten. Und das war ein deutliches Zeichen der internationalen Solidarität. Also man ist nicht alleine in diesem Kampf, wie er verstanden wurde, gegen den Faschismus. Also hier eine große psychologische Bedeutung dieser Einheit.
Und ist ja auch irre, wo die alle herkamen. Ne? Ein ganz erheblicher Teil, ganz naheliegend aus Frankreich, direkt nebenan, aber auch welche aus Deutschland, aus den USA und Kanada. Und wohl sogar eine kleine Gruppe aus China. Wie hat man die Leute zusammengekriegt?
Ja, das ist natürlich ein bisschen ein logistisches Problem gewesen. Rekrutiert wurden sie in Frankreich. Das hat die Komintern, also die Kommunistische Internationale, organisiert. Das waren entsprechend auch vor allen Dingen Kommunisten, die eben in Frankreich zusammengefasst wurden und dann nach Spanien, über Katalonien, nach Spanien gebracht wurden. Und natürlich stellt sich gerade diese große Heterogenität dieser Einheit auch ein Problem dar. Gerade diese Sprachengewirr. Man hat versucht, sie natürlich nach Sprachgruppen zusammenzufassen, aber das führte natürlich auch in der Kommunikation immer wieder zu Problemen.
Und das waren wirklich alles Idealisten, die den Faschismus bekämpfen wollten?
Das waren natürlich Freiwillige und damit entsprechend Idealisten. Oftmals auch sehr viele Intellektuelle, viele Schriftsteller, die da mitgekämpft haben. Entsprechend war das natürlich, und das ist natürlich eine Problematik grundsätzlich von Heeren, die ja auf eine straffe Disziplin angewiesen sind, führte das natürlich bei diesen Idealisten mitunter zu Problemen.
Was passierte mit diesen internationalen Brigaden, mit diesen vielen tausend Männern, als die Kämpfe gegen die Frankisten dann irgendwann verloren gingen?
Ja, diese internationalen Brigaden, die sind ja im Herbst 1938 aufgelöst worden. Deren Bedeutung hat ja auch im Laufe der Zeit abgenommen. Es kamen immer weniger Freiwillige, es mussten auch dann Spanier zwangsrekrutiert werden oder in diese Brigaden mit aufgenommen werden, um die Sollstärke zumindest ansatzweise zu erhalten. Aber freilich konnten dann auch nach dem offiziellen Rückzug der internationalen Brigaden die Kämpfer, die in Spanien bleiben wollten, auch sich dann den regulären Einheiten anschließen.
Über den spanischen Bürgerkrieg war das Historiker Carlos Collado Seidel. Ich danke Ihnen, Herr Seidel.
So, ich danke Ihnen.
Es mischte also nicht nur Nazi-Deutschland mit im spanischen Bürgerkrieg. Deutschlandfunk Nova hier eine Stunde History, sondern es kämpfte in Spanien auch eine antifaschistische internationale Linke, rekrutiert durch die kommunistischen Parteien auf der ganzen Welt, und sie trug den Namen die Internationalen Brigaden. Die sind neulich wieder hier in Deutschland aufgetaucht. Also natürlich nicht so ganz unmittelbar, nicht die Leute von damals, aber in Hamburg beim G20-Gipfel. Da lag ihr Geist vielleicht in der Luft. Das ist zumindest Matthias Dobrinski so aufgefallen von der Süddeutschen Zeitung. Hallo, Herr Dobrinski.
Hallo.
Sie haben nach Hamburg einen Kommentar, einen Leitartikel verfasst für die SZ, und da schreiben Sie: Bei Linksradikalen ist die Militanz ein Teil des Denkens geblieben. Sie lebt von den Mythen des spanischen Bürgerkriegs und der Widerständler gegen den Faschismus. Erklären Sie uns das mal. Wie haben Sie die internationalen Brigaden jetzt in Hamburg 2017 wiederentdeckt?
Eigentlich eher zufällig. Also ich habe natürlich geschaut, wie linksradikale Gruppen ihren Widerstand begründen gegen das G20-Treffen. Und sehr oft findet man dann den klassischen Ausruf, nur Pasaran, sie werden nicht durchkommen. Das ist ja einer der klassischen Schlachtrufe auch der Linken im spanischen Bürgerkrieg war. Also man entdeckt auf einmal, dass es da wortgleiche Entsprechungen gibt. Manche sahen sich schon in so einem Gefühl, wir kämpfen hier gegen einen Staat oder gegen eine G20, die wir als in irgendeiner Weise faschistisch empfinden. Also das heißt, da wurde so eine Kampfkonstellation auch konstruiert, die mir dann überraschend bekannt vorkam.
Historische Vergleiche müssen ja fast immer schief sein, aber der hier erscheint mir tatsächlich auch besonders schief. Ja, also die internationalen Brigaden, die haben einen waschechten Bürgerkrieg mit tausenden Toten gegen Faschisten mit Unterstützung Nazi-Deutschlands geführt. Und heute zündet man Autos im Villenviertel an. Also die Analogie will ich nicht ganz verstehen.
Ja, es ist auch, glaube ich, nicht so einfach, dass dann Leute sagen, so wie 1936 müssen wir heute kämpfen, sondern es wandern, glaube ich, Begriffe einfach, ohne dass die Leute das groß reflektieren ins Heute. Also wir müssen im Grunde jetzt verhindern, dass heute etwas entsteht, das seinen Ursprung im Frühjahr hat. Also in diesem Sinne werden so Kampfkonstruktionen dann da aufgebaut, die natürlich schräg sind, eindeutig. Also das kann man ja gar nicht anders sagen. Aber es erlebe ich auch in vielen autonomen Gruppen, dass man natürlich dann den Gegner auch in der demokratischen Gesellschaft dann in irgendeiner Weise dämonisieren muss und sagen muss, ja, da ist jemand, wenn wir den nicht bekämpfen, der wird dann irgendwie das ganze Land beherrschen. Es gibt ja auch ein paar Ansatzpunkte, kann man sagen. Ja, natürlich sagen selbsternannte Straßenkämpfer, wenn sie gegen Neonazis antreten Und das wird aber dann nochmal eine Stufe höher dann ideologisiert, indem man sagt, man kämpft im Grunde dann Kampf weiter, den es halt seit 70, 80 Jahren immer wieder gibt in der Welt.
Aber jetzt will ich an der Stelle wirklich auch mal anders fragen, weil wenn wir erleben, wie zum Beispiel in den USA rechtsextreme, faschistoide Fackelläufe stattfinden oder hier in Deutschland blonde, kurzgeschorene Männer bei Rechtsrock-Festivals, wie das dann so verniedlichend genannt wird, im Akkord Heil schreien, brauchen wir dann nicht vielleicht auch solche Erzählungen des Widerstands gegen den Faschismus?
Die braucht es sicher. Es braucht sicher eine Warnung vor dem, was da an Militanz auf der rechten Seite passiert. Und gibt es natürlich eine gewalttätige rechtsextreme Bewegung, die auch vor Morden, wie wir wissen, nicht zurückschreckt. Ja, dagegen braucht es natürlich eine hohe Aufmerksamkeit und auch ein hohes Bewusstsein, dass da auch die Diskussionen aufhören, dass es da auch einen starken Rechtsstaat, eine starke Polizei gibt, aber eben halt auch keine Selbstjustiz. Da gibt es natürlich auch so ein Spiel mit dem Gewaltmonopol der Polizei. Man kann ja sagen, dieser Staat, in dem wir leben, der ist ja nicht faschistisch. Also hier liegt für mich der Denkfehler drin. Das heißt, also um diese Konstruktion jetzt des spanischen Bürgerkrieges aufrechtzuerhalten, muss man natürlich den eigenen Staat im Grunde als faschistisch beschreiben oder als in irgendeiner Form strukturell gewalttätig. Ansonsten ist man natürlich mit seinem Widerstand, sei es eine Sitzblockade, etwas Gewaltfreies, da ist man ja im Grunde Verbündeter des Rechtsstaates oder Verbündeter des demokratischen Staates. Das ist eine andere Situation. Ich erlebe aber, wobei auch nicht durchgängig, muss man sagen, also auch auf diesem Forum wie in den Media, das ja im Augenblick verboten ist, wurde das auch durchaus problematisiert. Also da gab es durchaus auch Teilnehmer, die sagten, Moment mal, ihr identifiziert euch mit dem spanischen Bürgerkrieg. Da gab es jede Menge Menschenrechtsverletzungen. Also das können wir nicht so einfach tun. Also man muss jetzt auch fairerweise sagen, es gibt jetzt keine hundertprozentige Identifikation, aber sehr wohl wird das diskutiert. Diesen Leuten wurden dann wieder von anderen vorgeworfen, was hilft jetzt diese ganze Differenzierung, wenn das große Ganze in Gefahr ist, wenn wir hier kämpfen müssen, dann spielt er mit diesen kritischen Fragen dem Feind in die Hände.
Jetzt reden wir häufig über Autonome und Linke. Das sind natürlich irgendwie auch so Etiketten. Herr Dobrinski, Sie beklagen in Ihrem Kommentar aber vor allem auch, dass so diese, sagen wir mal, gemäßigte deutsche Linke, und da sprechen wir ja von Politikern, von Verbänden, von NGOs, auch Autoren, Journalisten, Wählern und Bürgern am Ende, dass die sich irgendwie dann auch zu blauäugig solchen Mythen wie denen des spanischen Bürgerkriegs gegenüber verhalten. Was meinen Sie damit?
Ich erlebe das schon, also dass wir natürlich schon dazu neigen, einen linken Kampf in Anführungsstriche irgendwie als den Kampf des Guten zu sehen, also als etwas, was dem Menschheitsfortschritt dient, was damals unterlag, aber natürlich in der Summe dem diente, was wir heute alle für richtig halten. Also eben, dass man nicht faschistisch ist, dass man nicht rassistisch ist, dass man nicht die Rasse über die Menschheit stellt. Also alle diese Dinge, die wir heute als normal empfinden, die wurden natürlich in Teilen auch in dieser Zeit erkämpft. Allerdings natürlich unter dramatischen Kosten und auch unter dramatischen Menschenrechtsverletzungen. Das war nun auch sehr grausam. Also die hatten ja auch hunderte Menschen einfach hingerichtet, ermordet, in Schauprozessen irgendwie zu Tode verurteilt. Aber man darf das nicht kleinreden. Ich glaube, da fehlt manchmal auf der Linken die Fähigkeit zur Selbstkritik, zu sagen, ja, auch in den Gedanken, die wir heute als insgesamt für gut finden, gibt es auch den Abgrund der Gewalttätigkeit. Und dann zu sagen, naja, weil das insgesamt das Gute wollte, darf man dieses Abgründige nicht thematisieren. Das ist, glaube ich, ein Thema, das tatsächlich auch bis in die gemäßigte Linke hineingeht. So wie natürlich auch gemäßigte Rechte sich durchaus kritisch die Frage stellen müssen, inwieweit manche Teile ihres Gedankengutes dazu führen, dass andere sagen, jawohl, so denkt die Mehrheit der Bevölkerung, ich kann Ausländer schlagen. Also in diesem Sinne, glaube ich, haben Ideologien oder haben Gedankengebäude immer auch einen Abgrund ins Gewalttätige hinein, dessen sich derjenige bewusst sein muss, der sie vertritt. Also in diesem Sinne ist es ein Plädoyer auch für eine gewisse Selbstkritik und Selbsthinterfragung.
Sagt Matthias Dobrinski von der Süddeutschen Zeitung. Danke, Herr Dobrinski.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Der spanische Bürgerkrieg war unser Thema heute in eine Stunde History. Ein Krieg, Matthias, über den sich viele Geschichten ranken und um den herum auch so eine Menge Legenden und Mythen entstanden sind. Man muss aber sehr aufpassen, ne, wenn man diese Legenden alle heute noch erzählen will.
Ja, Legenden und Mythenbildung funktionieren eigentlich nie. Die internationalen Brigaden, die kämpfen in der zweiten Hälfte der 30er Jahre auf Geheiß Stalins, um im Kampf gegen den Faschismus Hilfe und Unterstützung auch von nicht-kommunistischen Staaten oder Organisationen zu bekommen. Aber die vielen Intellektuellen, die nach Spanien gingen, um Republik und Demokratie zu verteidigen, haben eines übersehen. Vielleicht wollten sie es auch übersehen. Es ging in Spanien nicht darum, einen Krieg zwischen, sagen wir mal, liberaler Demokratie, also der Spanischen Republik, und dem dem Faschismus zu führen. Das waren nicht die Alternativen. Die tatsächlichen Alternativen waren auf der einen Seite eine stalinistische Diktatur mit grauenhaften Nebenwirkungen wie etwa der kompletten Liquidierung von Abweichlern oder in Ungnade gefallenen gesellschaftlichen Gruppen, wie man es bei der Verfolgung von Bauern, Ärzten, Lehrern oder Armeeangehörigen in der Sowjetunion erlebt hatte. Und auf der anderen Seite ein reaktionäres, klerikal-faschistisches und vor allem militärisches Regime unter General Franco.
Also übel und noch übler, wenn man so will. Schauen wir zum Schluss nochmal, wie es für Spanien weiterging nach diesem Krieg. Franco war ideologisch in der Nähe der Faschisten in Italien und der Nationalsozialisten in Deutschland. Waffenbruder war er aber nicht. War das der Grundstein dafür, dass er bis 1975 noch als Diktator Spanien regieren konnte?
Also im Nachhinein betrachtet vermutlich ja, denn als Waffenbruder, als regelrechter Mittäter, hätte er den Krieg mit verloren, also nach 1945 schlechte Karten gehabt. Bis kurz nach seinem Tod herrschte in Spanien die Regel, über die Vergangenheit nicht zu sprechen. Und der Bürgerkrieg galt als Heldenstück Francos, der seine unantastbare Position ja begründete. Die Opfer und die Verbrechen wurden lange verschwiegen, bis die Auseinandersetzungen um den chilenischen Diktator Augusto Pinochet Anfang des neuen Jahrtausends viele Parallelen zutage förderten und eine Beschäftigung mit der jüngeren spanischen Geschichte tatsächlich notwendig machten. Es hatte noch ein paar Jahre gedauert, bis 2007 ein Gesetz verabschiedet wurde, das nicht nur den Opfern der Franco-Diktatur Hilfe gewährte, sondern auch den Überlebenden der internationalen Brigaden die spanische Staatsbürgerschaft anbot und faschistische Aufmärsche an der protzigen Grabstätte Francos verbot. Trotzdem sind der spanische Bürgerkrieg und die anschließende Franco-Diktatur ein nach wie vor umstrittenes Thema.
Und nach wie vor, bis heute weiß man übrigens nicht, wie viele Leute bei diesem Krieg tatsächlich gestorben sind, weil viele einfach verschwunden sind, ihre Leichen nie gefunden wurden und noch heute in Spanien Massengräber entdeckt werden. Das war's vom Spanischen Bürgerkrieg für heute. Danke dir, Matthias. Man kann übrigens ebenfalls nur schätzen, wie viele Menschen die Pest in Europa hingerafft hat. Aber wahrscheinlich waren es so in etwa 25 Millionen. Ein Drittel der gesamten Bevölkerung Europas. Der Schwarze Tod 1347. Nächste Woche unser Thema in einer Stunde History. Mein Name ist Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.